Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Donnerstag, den 2. April 2026. Wir beginnen unsere Sendung mit einer Werbeansage. Diese Woche in der Jungen Freiheit. Die Ullmann-Fernandes-Affäre ist vor allem ein Vorwand für Zensur. Politik und NGOs nutzen den Fall, um die Pressefreiheit einzuschränken, während die tatsächlichen Opfer von Vergewaltigungen ungehört bleiben. Besonders bitter, auch Medien machen mit. Ein weiteres Thema, kassenärztliche Tests auf frühkindliche Fehlbildungen schnellen in die Höhe. Der Bundestag reagiert besorgt über die Zunahme an Pränataldiagnostik. Es geht um ethische Grundfragen und den Pfad der Tugend. Außerdem, diese Woche im großen JF-Interview, zu Ostern ruft Weihbischof Athanasius Schneider die Europäer auf, ihre Kultur vor wokem Totalitarismus und Massenmigration zu verteidigen. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Für alle, die es wissen wollen. Und jetzt geht es los mit Kontrafunk aktuell. 4 Jahre nach der Rückeroberung von Butscha durch die ukrainische Armee bleibt der Ort ein Brennpunkt internationaler Deutungskämpfe. Was damals geschah, ist bis heute Gegenstand widersprüchlicher Darstellungen. Zwischen schweren Vorwürfen und kategorischen Zurückweisungen. Darüber spreche ich mit dem Journalisten und Filmemacher Dirk Pohlmann. Dann geht es um einen brisanten Sanktionsfall. Der Berliner Journalist Hüseyin Dogru steht auf einer EU-Sanktionsliste mit drastischen Folgen nicht nur für ihn, sondern inzwischen auch für seine Familie. Wie weit dürfen solche Maßnahmen gehen? Einschätzungen dazu hören wir vom Juristen Professor Darius Schindler. Außerdem, die Debatte um Meinungsfreiheit spitzt sich weiter zu. Gegen eine weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit macht sich die Berliner Erklärung stark. Was dahinter steckt, darüber spreche ich mit dem Soziologen Dr. Christian Zeller vom Bündnis Redefreiheit. Und im Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld geht es heute an einen Ort, an dem Bürokratie und Realität auf bemerkenswerte Weise kollidieren. Ich bin Gernot Donowski. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. 4 Jahre ist es her, dass die ukrainische Armee die Stadt Butscha zurückerobert hat. Ein Ort, der seitdem weltweit als Synonym für mutmaßliche Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg steht. Nach dem Beginn des russischen Angriffs, 24. Februar 2022, wurde Butscha im Zuge des Vormarsches auf Kiew besetzt. Anfang März berichteten Bewohner von Durchsuchungen, Plündern und Gewalt. Es folgten Hinweise auf Erschießungen von Zivilisten, etwa bei Fluchtversuchen oder bei Kontrollen. Während der Besatzung blieb ein Teil der Bevölkerung eingeschlossen. Mitte März wurden erste Massengräber bekannt, als sich russische Truppen Ende März zurückgezogen haben und ukrainische Einheiten einrückten, wurden zahlreiche Leichen entdeckt auf Straßen, in Höfen und Kellern. Bilder und Videos gingen um die Welt. Internationale Beobachter, Journalisten und Ermittler sprechen von Hinrichtungen, Folter und gezielten Tötungen. Russische Stellen hingegen wiesen die Vorwürfe zurück und sprachen von Inszenierungen. Bis heute ist Butscha damit nicht nur ein Ort der Aufarbeitung, sondern auch ein hochpolitisches Symbol im Informationskrieg. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Filmemacher Dirk Pohlmann. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Zunächst, Ihrer Meinung nach, welche Bedeutung hat Butscha heute für die Ukraine? Ist das ein Ort der Trauer? Ist das ein politisches Symbol oder inzwischen so etwas auch wie ein nationaler Bezugspunkt?
Alle drei Sachen, die Sie gesagt haben, sind sicherlich richtig. Also Butscha ist ein Zentralereignis. Man muss ja auch dran denken, dass zu dem Zeitpunkt, genau Anfang April, die Friedensverhandlungen stattfanden in Istanbul. Und Butscha war einer der wesentlichen Gründe dafür, dass diese Friedensverhandlungen gescheitert sind. Insofern hat es auch historische Bedeutung. Aber alles, was Sie gesagt haben, alle diese Punkte treffen für die Ukraine zu.
Und da sprechen Sie auch schon die internationale Wirkung an. Wie wurde Butscha denn im Westen wahrgenommen? eher als Beleg für russische Kriegsverbrechen oder auch als Teil einer stärkeren politischen Erzählung im Krieg?
Auf jeden Fall ist es sehr schnell berichtet worden, und zwar in allen möglichen Ländern. Ich habe unter anderem zum Beispiel Skandinavien, weil ich da gute Beziehungen habe, verfolgt. Und es war der Beleg aus der westlichen Sicht, dass die Russen einen grausamen Krieg führen. Ein Krieg mit Hinrichtungen, mit Folter, also die gesamte Palette der Verbrechen, die in einem Krieg vorkommen. Und damit auch klar machten, dass die Ukraine kämpfen muss. Boris Johnson hatte ja bei den Gesprächen mit Zelensky, die er hatte, gesagt, let's just fight, lass uns einfach kämpfen, keine Verhandlungen mit diesen Leuten.
Und da sind wir bei der Aufladung des Themas. Ja, also Sie haben sich ja auch viel mit Medienmechanismen beschäftigt. Warum ist gerade Butscha so stark emotional und politisch aufgeladen worden? Also viel stärker als andere Kriegsereignisse, was davor, aber auch danach gekommen ist.
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es eben auch gut zu benutzen war. Also man kann ja davon ausgehen, dass es auch einen Sinn hatte, dass zu diesem Zeitpunkt, wo die Friedensverhandlungen nach Aussage zum Beispiel des Chefunterhändlers, da war Arachamia, der Ukraine, der auch jetzt wieder aktiv ist, dass man schon die Champagnerflaschen bereitgestellt hatte, weil man eigentlich im wesentlichsten Punkt, er hat gesagt, es gab nur einen Punkt, der für die Russen immens wichtig war, alles andere sei Beiwerk gewesen nach seinen Worten, und dieser Punkt war die Neutralität der Ukraine. Es ging damals ja noch nicht um die Abtrennung der Novorossiya genannten, also Neurussland genannten Gebiete, also die vier Oblaste, die wir heute kennen als neue russische Staatsgebiete, sondern es ging noch um die Ukraine in der alten Konstellation. Und Butscha hat es in diesem Sinne, wie man das auch sehen will, ermöglicht oder hat dazu geführt, dass der Krieg weitergeführt wurde und es keine Verhandlung gab. Insofern ist die Bedeutung auf allen Seiten groß, auch für eben die westliche Erzählung. Für die östliche, für die russische Erzählung ist es wichtig, weil Russland nach diesen Ereignissen, die ja ganz anders interpretiert werden in Russland, die Hilfe und Verantwortung für die Bevölkerung dieser Gebiete übernehmen musste.
Ich habe in der Anmoderation die westliche Sicht auf die Ereignisse der Dinge mehr oder weniger angesprochen. Jetzt wollen wir mal die Kehrseite betrachten. Wo sehen Sie denn bei dem, was passiert ist, noch offene Fragen oder Aspekte, die nicht vollständig aufgeklärt sind, also sogenannte lose Fäden?
Ja, das, was jetzt gerade wieder der russische Außenminister Lavrov gesagt hatte, war ja, warum haben wir bei den Untersuchungen, die stattgefunden haben, es gibt ja auch UN-Untersuchungen dazu, wenn man nachschaut, wird gesagt, es gab eine Fülle von Überprüfungen der Angaben dazu. Warum haben wir nicht die Namen der Toten, wo sie herkommen? Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen kann. Die mehrere hundert Toten, die dort gefunden wurden, dazu kommen ja noch Massengräber mit 70 Personen zum Beispiel innen drin in der Stadt, also verschiedene andere. Warum ist das eigentlich unmöglich aufzuklären, woher sie kommen? Aus russischer Sicht wird ja behauptet, dass es sich eher um eine Inszenierung handelt, also dass zum Beispiel Leichen platziert worden seien, was der Westen strikt ablehnt, als Fake News bezeichnet. Und es gibt weitere lose Enden, das ist zum Beispiel diese ganze Frage der Friedensverhandlungen, die würde ich gern nochmal aufgeklärt sehen. Und es gibt auch andere Sachen, die frappierend sind. So hat zum Beispiel der damalige Präsidentenberater Arestowitsch hat sich in einem Interview bewundernd über die Methoden von ISIS geäußert, also zum Beispiel die gezielten Grausamkeiten, Kopf abschneiden, verbrennen, ertränken, und hat sich bewundernd darüber geäußert und hat gesagt, die Kommandeure der ISIS gelten als einige der klügsten und erfolgreichsten Kommandeure, die es derzeit gibt, alles bis ins Detail durchdacht, sogar der Grad der Grausamkeit, Grausamkeit als Schauspiel, das ist unmenschlich, aber auf sehr hohem Niveau, eine kluge Strategie. Ein furchtbarer und merkwürdiger Satz.
Das sind natürlich interessante Hinweise. Gibt es Ihrer Meinung nach noch mehr lose Fäden, die Fragen aufwerfen?
Was wenig bekannt ist, gab es von der New York Times einen Bericht über Folterung und Ermordung von russischen Kriegsgefangenen. Eine war auf Video sogar zu sehen. Dieses Video wurde von der New York Times überprüft und als echt bezeichnet. Und das hat Aufsehen erregt zu diesem Zeitpunkt. Und das zum Beispiel diese Gegenerzählung, was ist dort eigentlich gewesen, ist eine wesentliche. Es gibt ein Gerichtsverfahren, wo in der Tschechoslowakei ein Söldner also der teilgenommen hat bei einer georgischen Einheit, das nannte sich Georgische Legion, der dort vor Gericht ausgesagt hat und eine Version erzählt hat, die eher die russische Variante unterstützte. Denn viele von den Toten haben weiße Armbinden getragen oder hatten russische Nahrungsmittelpakete, also sozusagen so Einmannpackung bei sich. Also die weißen Armbinden waren den Ukrainern nahegelegt worden von den Russen als Kennzeichen, dass sie die Besatzung akzeptieren. Warum gerade diese Leute erschossen werden? Und es gab dann auch ein Video, und zwar eine Gruppe unter Sergei Korotkitsch hieß der, der mit dem Azov-Bataillon zusammengearbeitet hat. Die haben auf Telegram eine Videosequenz veröffentlicht, die am 2. April 2022 gefilmt wurde. Da waren bereits Einheiten der Ukrainer in der Stadt und waren zur Säuberungsaktion dort. Und da wird er gefragt, es gibt Männer, die keine blaue Armbinde tragen. Blaue Armbinde ist das Zeichen, ich bin auf ukrainischer Seite. Es gibt Männer, die keine blaue Armbinde tragen, darf ich sie erschießen? Und er kriegt darauf die Antwort ja. Es gibt keine abschließenden Verurteilungen im internationalen Maßstab. Das war für mich auch die Frage, warum das nach 4 Jahren noch nicht der Fall ist. Die Mühlen mahlen da extrem langsam. Aber die Konsequenzen, die sich aus diesem Ereignis ergeben haben, sind extrem schnell bei der Hand gewesen.
Es kann aber Konsequenzen geben. Und zwar, wenn man über dieses Thema nicht vorsichtig genug spricht. Denn in Ländern wie zum Beispiel Deutschland ist die Diskussion absolut sensibel. Also auch rechtlich, etwa im Kontext von Volksverhetzungsparagraphen.
Ja.
Wie kann man denn trotzdem kritisch berichten, ohne in problematische Bereiche zu geraten?
Eigentlich nein. Also ich sage, der Sinn von der Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Hier steht ja unter anderem dem Paragraph 130 steht ja der Artikel 5 Grundgesetz entgegen mit der Meinungsfreiheit, was ein blöder Begriff ist, Meinungsfreiheit, also eigentlich Ausdrucksfreiheit, auch Denkfreiheit könnte man sagen, das würde die Sache viel besser treffen. Und das wird eingeschränkt. Ich habe im Vorgespräch erfahren, dass eine ganze Reihe von Leuten abgelehnt haben, ein Interview zu geben, aus Angst vor den Konsequenzen. Und diese Angst betrachte ich als ein Ereignis oder Effekt dieser Art und Weise, das juristisch zu betrachten, der erwünscht ist. Also das haben wir ja gerade auch von dem Sprecher in der Bundespressekonferenz gehört, der sagte, es geht um die Dominanz in den Informationsräumen und dass sie nicht akzeptieren, dass dort andere Narrative zum Tragen kommen. Und daraus entsteht, dass solche Gespräche, wie wir sie jetzt führen, eine Art Tango im Minenfeld sind, weil man nie weiß, wann man sich daneben benommen hat. Das ist eines demokratischen Staates nicht würdig.
Es gibt natürlich auch plausible Erklärungen, die das Ganze so als Gewalteskalationsspirale betrachten. Also, die Russen kommen dahin, es ist Frontgebiet, man gerät in Streit mit der ukrainischen Butscha-Bevölkerung, dann kommt es zu Erschießungen, man kommt noch mehr in Streit und so schaukelt sich die ganze Situation hoch. Ohne das jetzt bagatellisieren zu wollen, aber das bedeutet natürlich auch, dass es genauso passiert sein kann, wie der Westen und die Ukraine es sagen.
Was Sie eben sagten, ist plausibel. Also das sind ja jetzt die Russen in dieses Gebiet, es ist nicht nur Butscha, es ist auch noch etwas südlich davon eine Ortschaft, werden sie beschossen. Das ist eine Kolonne mit Panzerspähfahrzeugen. Es gibt dort langanhaltende Kämpfe. Das hat zum Beispiel die DIA, also die US-amerikanische Defense Intelligence Agency, die hat selber darauf gesagt, man solle nicht vergessen, dass mehrere Wochen heftige Kämpfe und Butscha tobten. Vom 25. und 26. März, also das ist lange, lange nachdem die Russen dort gewesen sind, hat es diese Kämpfe noch gegeben. Und in einem Krieg ist es nicht so, dass die eine Seite ganz lieb und zivilisiert ist und die andere ganz böse und nur Verbrechen begeht. Also die Plausibilität, dass dort Sachen vorgekommen sind, ist aus der Situation an sich glaubwürdig. Aber es muss untersucht werden und es muss so untersucht werden, dass es von beiden Seiten untersucht wird und nicht, wie wir es hier jetzt sehen, dass eine Version quasi juristisch gestützt wird. Was übrigens auch in Russland, kann man sagen, auch der Fall ist, denn dort gibt es eine ganze Reihe von Urteilen, von Verurteilungen von Journalisten, die eine Version, die näher an der ukrainischen Version oder die ukrainische Version war, ich würde aus dem Stand sagen, 10 Fälle sind mir bekannt, die da Gefängnisstrafen für gekriegt haben. Also diese Sache ist hoch aufgeladen und das wäre eigentlich der Grund, warum man sie untersuchen sollte, und zwar mit einer internationalen Kommission, die möglichst unabhängig ist.
Ihrer Meinung nach, welche Rolle spielt Butscha heute eigentlich noch? Zum Beispiel für die Mobilisierung innerhalb der Ukraine, aber auch international. Ist es noch das große Thema, unter dem man die Unterstützung für die Ukraine vereinen kann?
Das ist die Funktion, die Butscha hat. Das würde ich sagen, das wird geschützt durch diese Art der medialen und juristischen Behandlung des Themas. Es ist auch so, dass ich das selber kenne, wenn sozusagen die üblichen Verdächtigen dann über Leute herfallen wollen, dann kommt das Argument Butscha-Leugner. Das ist so ähnlich wie Holocaust-Leugner. Ja? Also wird so eingesetzt. Und das ist der Erkenntnislage, die wir dazu haben, nicht angemessen. Also ich halte es für nicht angemessen. Sondern wie gesagt, es wäre dringend wichtig, nicht einfach immer gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass die Sachlage völlig klar ist, sondern dann darzulegen, warum es völlig klar ist, was völlig klar ist und auch die Argumente der Gegenseite, das heißt in diesem Fall der russischen Seite, die wir ja nicht hören im Westen, klar zu widerlegen und zu sagen, das stimmt nicht, weil. Und das eben in einem dialogischen Verfahren, wo beide Seiten die Möglichkeit haben, also in einem Gerichtsverfahren oder einer Untersuchungskommission. Und die sollte international aufgehängt sein, nicht innerhalb der NATO und nicht innerhalb der sozusagen des russischen Machtbereiches, sondern extern gemacht werden.
Sagt der Journalist Dirk Pohlmann und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einordnung.
Immer gerne für Kontrafunk.
Wir hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Die Europäische Union will uns alle schützen und deswegen verhängt sie Sanktionen. Unter anderem gegen Oligarchen, Unternehmen oder politische Akteure im Umfeld Russlands. Aber ein aktueller Fall aus Deutschland sorgt dann doch für Diskussionen. Der Berliner Journalist Hüseyin Doğru steht seit 2025 auf einer EU-Sanktionsliste. Der Vorwurf, er habe mit seiner Plattform Desinformation verbreitet und damit russische Interessen unterstützt. Die Folgen sind massiv. Konten wurden gesperrt, berufliche Tätigkeiten wurden praktisch unmöglich gemacht, sogar ein Reiseverbot innerhalb der Europäischen Union gilt. Aber jetzt erreicht der Fall eine neue Eskalationsstufe, nämlich auch die Konten seiner Ehefrau wurden eingefroren, mit der Begründung eines sogenannten wirtschaftlichen Naheverhältnisses. Die Familie, darunter drei kleine Kinder, steht nach eigenen Angaben vor existenziellen Problemen. Was ist hier rechtlich eigentlich zulässig und wohin bewegen wir uns, wenn es dann auf einmal die Ehefrau aus diesen genannten Gründen auch noch trifft? Darüber spreche ich jetzt mit dem Juristen Professor Darius Schindler aus Karlsruhe. Schönen guten Tag.
Herr Dorowski, einen schönen guten Tag und Grüße in die Schweiz.
Bevor wir in die Tiefe gehen, wer ist dieser Journalist Hüseyin Doğru und warum steht er überhaupt auf einer EU-Sanktionsliste?
Der Fall Doğru ist interessant. Hüseyin Doğru ist ein türkischer Staatsangehöriger, der in Berlin lebt. Und er ist Gründer und Vertreter eines in Istanbul ansässigen Medienunternehmens, der AFA Media AS. Und dieses Medienunternehmen betreibt eine Medienplattform namens Red, über die verschiedene Informationen auch in die Kanäle gegeben werden. Unter anderem hat sie eine Plattform namens Red Streamer. Und was ihm nun vorgeworfen wird, ist, dass er zum einen die Handlungen der Regierung der Russischen Föderation im weitesten Sinne unterstützt und dadurch die Stabilität und Sicherheit in der Europäischen Union bedroht. Also das sind diese typischen Begründungen der Sanktionsmaßnahmen wegen russischer Propaganda. Und der zweite Fall in dem Zusammenhang ist, der steht in Zusammenhang mit der Besetzung einer Universität in Deutschland durch anti-israelische Randalierer. So steht das in der europäischen Begründung. Da gab es zwischen der Medienplattform des Herrn Doğru und den Besetzern wohl Absprachen, dass es Bilder des Vandalismus gab, auf denen Hamas-Symbole zu sehen waren. Und dort wohl eine Kooperation mit den dortigen Universitätsbesetzern. Das sind so die zwei Begründungsstränge, mit denen die Europäische Union die Sanktionen gegen den Herrn Doğru begründet hat.
Wie funktionieren denn solche EU-Sanktionen grundsätzlich? Also wer entscheidet darüber und nach welchen Kriterien?
Da bestehen fertige Sanktionskonzepte. Also es ist so, dass Sanktionen Kernaufgabe der Europäischen Union sind im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt, das ist eine originäre EU-Kompetenz, die die Mitgliedstaaten abgegeben haben. Deshalb gibt es auch keine eigenen deutschen Sanktionen, das ist immer eingebunden in europäische Pakete. Ganz bekannt im Augenblick sind natürlich die Sanktionen gegen Russland. Das ist eine Verordnung, die das Kürzel trägt, 833/2014. Die sind in Kraft getreten mit der Annexion der Krim. Und Sanktionen funktionieren so, dass in den Sanktionen immer geregelt wird zweierlei. Einmal ein sogenanntes Asset Freeze. Das bedeutet, dass Gelder und Vermögenswerte von sanktionierten Personen eingefroren werden. Das ist wichtig, weil die Vermögenswerte werden nicht eingezogen. Das ist keine Enteignung. Sie werden nur eingefroren und können am Ende der Sanktionen auch wieder freigegeben werden. Neben dem Asset Freeze gibt es noch einen zweiten Aspekt. Und der sagt, ich darf sanktionierten Personen keine wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Und beides zusammen lässt eine sanktionierte Person natürlich wirtschaftlich ausbluten. Und wie funktioniert das dann? Das ist ganz einfach. Dieses Sanktionskonzept, Asset Freeze und Bereitstellungsverbot, verweist immer auf einen Anhang. Und in dem Sanktionspaket gibt es einen Anhang und da ist eine Liste sanktionierter Personen. Das heißt, wenn ich Herrn Dogru sanktionieren möchte, muss ich in dem Anhang des Sanktionspakets nun seinen Namen ergänzen mit Adresse und dann ist er von den Sanktionen umfasst. Und um es zu konkretisieren, in der Sanktionsliste hat der Herr Dogru die laufende Nummer 20. Und dann unterliegt er in der Europäischen Union diesen Sanktionen.
Und wenn jemand weder verurteilt noch angeklagt ist, sondern eben nur in Anführungszeichen auf so einer Sanktionsliste steht, wie ist das dann eigentlich mit den rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar? Weil man ist ja eigentlich dann so in der Schattenwelt. Man ist ja gar nicht irgendwie juristisch belangt. Man ist wie so ein Aussätziger und dümpelt dann letztendlich bis zu einer Anklage so vor sich hin, oder?
Ja, da sind wir im Sanktionsbereich, flapsig formuliert, auf ganz dünnem Eis. Weil wir ja eine klassische Gewaltenteilung haben und Strafen werden erlassen durch Gerichte. Und Strafen sind traditionell Geld- und Haftstrafen. Daneben gibt es noch die Möglichkeit der Einziehung von Vermögenswerten. Da ist das klassische Beispiel, wenn ein zum Beispiel illegaler Raser erwischt wird, kann sein Fahrzeug, das Tatwerkzeug, eingezogen werden. Sanktionen hingegen sind ja eigentlich keine klassische Strafe. Sanktionen sind eher sicherheitspolitische Maßnahmen, um auf bestimmte Verhalten und so weiter Einfluss zu nehmen. Wir sind also eigentlich im Vorfeld einer Strafbarkeit. Trotzdem, wie Sie gesagt haben, ist das kritisch, weil die Frage ist, wie legitime ich das am Ende, wenn Sanktionen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Strafe gleichkommen? Weil ich bin
genau
wirtschaftlich tot, ich bin wirtschaftlich ausgeblutet. Und wir sehen dasselbe ja in anderen Fällen auch in der Europäischen Union, wie zum Beispiel das bekannte Beispiel, hier schon oft diskutiert, des Schweizer Oberst Jacques Beau. Selbe Situation, ich sanktioniere ihn, Asset Freeze, Bereitstellungsverbot und dann bin ich stillgestellt hier. Und das ist sicherheitspolitisch erklärbar, aber in meinen Augen, was wir in der EU bekommen haben, ist ein Strafrecht durch die Hintertür, das mit unseren verfassungsrechtlichen Grundsätzen kaum übereinstimmt.
Das ist letztendlich auch so eine Art Vorverurteilung durch die Verwaltung, ohne eine richtige Verurteilung. Lassen Sie uns mal zu einem besonders brisanten Punkt, und das ist der aktuelle, kommen.
Ja.
Denn die Sanktionen wurden jetzt auf seine Ehefrau ausgeweitet, mit dem Verweis auf ein wirtschaftliches Naheverhältnis. Erstmal juristisch, was steckt hinter dieser Argumentation? Also ist das irgendwo nachvollziehbar?
Ich habe versucht nachzuvollziehen, was hier passiert ist. Und durch die Presse und durch die Gazetten sind zwei Informationen gegangen. Das eine ist ein Schreiben der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung der Generalzolldirektion Köln. Diese Zentralstelle ist übrigens erst 2023 eingerichtet worden. Die gibt es erst seit knapp 3 Jahren. Und dort ist geregelt eine Sicherstellungsanordnung. Das Schreiben geht an die Commerzbank und es werden verschiedene Konten eingefroren. Und in der Begründung wird gesagt, es bestehe eine enge familiäre Beziehung zwischen den Eheleuten und deshalb müssten hier auch die Konten der Ehefrau eingefroren werden. Und das halte ich für verfassungsrechtlich auch äußerst problematisch, weil Frau Dogru selbst nicht sanktioniert ist. Ich habe heute Morgen nochmal die Sanktionslisten durchgesehen. Sanktioniert ist nur ihr Ehemann. Das heißt, für das Einfrieren des Kontos der Ehefrau gibt es keine Rechtsgrundlage. Und das, was hier passiert ist, wirkt in meinen Augen ein wenig konstruiert. Und da frage ich mich ein wenig, wie die Sachbearbeiterin in dem Schreiben der Zentralstelle ist ihr Name geschwärzt, auf diese Begründung kommt, die gelinde gesagt intellektuell herausfordernd ist. Und zwar sagt sie, es gebe eine enge familiäre Nähebeziehung. Und, jetzt zitiere ich, als Ehepartner ist davon auszugehen, dass eine gewisse Nähebeziehung besteht. Sie hören eine intellektuelle Höchstleistung. Und das sei insbesondere daran erkennbar, dass beide gemeinsam wohnen und drei gemeinsame Kinder haben. Das reicht in meinen Augen nicht, um die Konten der Ehefrau einzufrieren. Problematisch, das nur am Rande, es besteht derzeit eine Risikoschwangerschaft und die Ehefrau hat keinen Zugang mehr zu Krankenversicherungsleistungen, so ein Bericht der Berliner Zeitung. Warum? Weil Krankenversicherungsleistungen ist die Bereitstellung von wirtschaftlichen Gütern. Das sind wirtschaftliche Leistungen und sie hat wohl keinen Krankenversicherungsschutz, wenn das so stimmt. Die Frage ist, wie begründet man das hier? Und da gibt es einen Ansatz. Und zwar sagt das Sanktionsdurchsetzungsgesetz, das ist das deutsche Gesetz, um europäische Sanktionen auch wirklich in die Welt zu bringen, dass Gelder und wirtschaftliche Ressourcen bestimmter Personen sichergestellt werden, wenn diese Personen in Europa sanktioniert sind. Das ist der Ehemann, nicht die Ehefrau. In den Gesetzen selbst dann aber gibt es eine etwas versteckte Regelung, und da steht zur Gefahrenabwehr, also ganz weit im Vorfeld, kann ich wirtschaftliche Ressourcen und Gelder sicherstellen, die bestimmten Personen zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, der Gedanke, der hier wohl trägt, ist, wegen der familiären Nähe ist davon auszugehen, dass die Ehefrau ihrem Ehemann Gelder zur Verfügung stellt. Das wäre ein Verstoß gegen das Bereitstellungsverbot. Deshalb müssen wir das Konto der Ehefrau einfrieren. Mhm. Und das ist hanebüchen.
Aber letztendlich ist das ja eigentlich nur konsequent. Wenn es sich auch total unmenschlich anhört, aber in sich ist diese Logik ja eigentlich total stechend, oder nicht?
Das Problem ist, dass ich Unrecht juristisch konsequent oft begründen kann. Wenn ich das jetzt aber zurückziehe in die rechtliche Matrix, diese Entscheidung verstößt meines Erachtens gegen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die Begründung ist die, Frau Dogru ist nicht sanktioniert, aber sie könnte ihrem Ehemann Gelder zur Verfügung stellen, deshalb müssen wir ihr Vermögen einfrieren. Es gab drei Parallelfälle beim EuGH in den letzten 3 Jahren. Der bekannteste Fall ist Violetta Prigoschina, die Mutter des Wagner-Chefs Prigoschin, der ja bei einem Hubschrauberabschuss ums Leben gekommen ist. Und da hatte die Europäische Kommission die Mutter sanktioniert mit der Folge Asset Freeze und Bereitstellungsverbot. Und Frau Prigoschina hat sich dagegen gewehrt. In einem Rechtsstaat, auch in der EU, habe ich gegen so Maßnahmen Rechtsschutz. Das Gericht der Europäischen Union hat diese Sanktionierung der Mutter aufgehoben mit der Begründung, eine bloße Verwandtschaft reicht nicht aus, um einen Menschen zu sanktionieren. Mhm. E contrario, wenn ich Verwandte nicht sanktionieren darf, dann darf ich sie auch nicht als milderes Mittel den Folgen von Sanktionen unterwerfen, also ein Asset Freeze durchführen.
Wenn Betroffene gegen solche Sanktionen klagen, und das haben Sie ja auch schon angedeutet, es besteht Aussicht auf Erfolg. Was passiert denn dann? Also man hat ja immer mal wieder gehört, dass selbst wenn man juristische Schritte dann unternimmt und nach Jahren und großem finanziellen Aufwand dann vielleicht doch Recht bekommt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, steht man trotzdem finanziell letztendlich im Ruin. Ist das so ein bisschen die Intention?
Es ist ein politisches Druckmittel. Auch klargestellt, es gibt viele Sanktionspakete, die sind berechtigt, die müssen durchgesetzt werden. Aber es gibt so ein paar Auswirkungen, die wir juristisch erst mal wieder unter Kontrolle bringen. Und es ist richtig, also hier in dem Fall Dogru ist jetzt keine europäische Maßnahme, sodass ich eben nicht zum Gericht der Europäischen Union klage. Das ist eine Maßnahme der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung. Da erhebe ich normal Klage zum Verwaltungsgericht. Aber diese Verfahren sind teuer. Zum einen muss ich eben Anwälte finden, die in dem Bereich erfahren sind. Und das Zweite ist, das kennen wir auch aus den Verfahren, wo ich mich presserechtlich wehre, die Verfahren sind kostenaufwendig. Und selbst wenn ich am Ende obsiege, werden die Kosten nicht vollständig erstattet, weil erstattet werden immer nur die gesetzlichen Gebühren und die sind für so Verfahren nicht ausreichend.
Ein Fall, der viele Fragen aufwirft. Über die Reichweite von Sanktionen, über rechtsstaatliche Prinzipien und über die Grenzen staatlicher Eingriffe in das Privatleben. Den Fall Hüseyin Dogru besprach ich mit dem Juristen Professor Darius Schindler. Vielen Dank für die Einordnung und für Sie, liebe Hörer, noch die Information. Den Fall werden wir in unserer Sendung Der Rechtsstaat auch nochmal ganz intensiv beleuchten. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Die Meinungsfreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie und sie steht unter Beschuss. Das ist nicht erst seit der ehemaligen Bundesministerin Nancy Faeser oder Ex-Wirtschaftsminister Habeck und auch Kanzler Friedrich Merz so, die sich über Klagen und Anzeigen, Kritik, humorvolle oder auch überspitzte Schmähung und Memes vom Hals halten möchten. Wo beginnt und endet heutzutage eigentlich freie Rede? Und wer bestimmt eigentlich, was noch sagbar ist? In Deutschland verliert man mehr und mehr den Überblick, scheint es. Mit der Berliner Erklärung meldet sich jetzt eine überparteiliche Initiative zu Wort und fordert nichts Geringeres als eine Rückbesinnung auf die Grundlagen demokratischer Willensbildung. Diese Erklärung soll am 8. April veröffentlicht werden. Was steckt dahinter? Wer steht dahinter und was will diese Erklärung konkret verändern? Darüber spreche ich jetzt mit dem Soziologen und Publizisten Dr. Christian Zeller vom Bündnis Redefreiheit. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Zeller, ganz grundlegend, was ist die Berliner Erklärung in Ihren eigenen Worten?
Also die Berliner Erklärung ist ganz kurz gesagt ein überparteiliches und auch, kommen wir vielleicht dann gleich noch drauf, ein lagerübergreifendes Grundsatzpapier zur Meinungsfreiheit. Und das Ziel ist, die Meinungsfreiheit und mit ihr die freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland zu verteidigen und was Meinungsfreiheit angeht auch wieder zu stärken.
Was war der schleichende, aber vielleicht auch der konkrete Auslöser, der Sie und Ihre Mitstreiter dazu gebracht hat, dieses Papier zu formulieren?
Ja, wir beobachten ja schon seit geraumer Zeit, seit mehreren Jahren, mindestens seit 10, 15 Jahren, eine schleichende Aushöhlung der Meinungsfreiheit. Das macht sich jetzt in den letzten Jahren auch zunehmend bemerkbar, auch in den Daten in der bekannten Allensbach-Umfrage, wo seit 2015 eigentlich kontinuierlich die Zahl der Personen, die sagen, sie können ihre Meinung frei äußern, also subjektiv wahrgenommen, dass die fällt. Die ist jetzt auf einem Stand von ungefähr 45%, 47% sagen das jetzt nur noch. Das ist eine Katastrophe für eine freiheitliche Grundordnung. Und wir haben immer wieder, wenn es sozusagen um Krisen geht, eigentlich um Krisen, die vor die sich das Land gestellt sieht, denken Sie an die Migrationskrise, die Diskussion um den Klimawandel, Corona, Ukraine und so weiter. All diese Krisen gehen interessanterweise nicht mit einer Öffnung des Diskursraumes einher, sondern mit einer Schließung. Bestimmte Positionen sollen dann unsagbar sein. Dann gibt es ein Vokabular an Kampfbegriffen, das dann über Andersdenkende oder andere Positionen ausgeschüttet wird, vom Putin-Versteher über den Rechtsextremisten zum Islamophoben und so weiter. Das vollzieht sich dann auch hauptsächlich auf der medial-kulturellen Ebene. Aber was wir in den letzten Jahren jetzt eben zunehmend auch beobachten, ist, dass der Staat eingreift in die Meinungsfreiheit. Denken Sie an die berühmte Presseerklärung vor 2 Jahren, wo Nancy Faeser gesagt hat, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Der Verfassungsschutzpräsident sitzt daneben und warnt vor sich einnistenden Gedanken. Also da ist mir persönlich das erste Mal wirklich klar geworden, dass da wirklich was ins Rutschen geraten ist. Corona-Zeit davor war ja auch schon heftig und jetzt häuft es sich eigentlich fast wöchentlich. Denken Sie an Daniel Günther bei Markus Lanz, der mehr oder weniger offen ein Medienverbot fordert mit Blick auf das Portal News. Und dergleichen ja, Angriffe auf die Meinungsfreiheit gibt es jetzt zuhauf, auch Angriffe auf Presseorgane. Im letzten März war eine Veranstaltung der Linkspartei, wo gefordert wurde, dem Portal Polonews auf die Tasten zu treten. Involviert war eine Mitarbeiterin der Amadeo-Antonio-Stiftung, die wiederum staatsfinanziert ist. Und da hat sich also wirklich ein Komplex, ein NGO-Komplex und ein Staatskomplex herausgebildet, der die Meinungsfreiheit und damit die Grundlagen der freiheitlichen Ordnung massiv bedroht. Und darauf reagiert die Berliner Erklärung.
Sie sprechen von Versagen der Institutionen. Welche Institutionen ziehen Sie denn dazu oder zählen Sie denn dazu? Also ist es zum Beispiel auch die Bundeszentrale für politische Bildung oder andere, also diejenigen, die quasi vom Staat ausgehen sozusagen? Bei welchen Institutionen liegt genau das Problem?
Also ich würde jetzt gar nicht von einem Versagen der Institutionen selber sprechen. Was wir, denke ich, beobachten, ist ein Kapern der Institutionen durch Personen, durch Kreise in unserem Staat, die nicht mehr ausreichend in der Lage sind, zwischen ihrer eigenen, auch legitimerweise parteipolitisch gefärbten Überzeugung und dem Handeln zu differenzieren, was der Staat als solcher ihnen abverlangt. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung nehmen, da ist jetzt Sönke Rix vor kurzem der Chef geworden. Die Bundeszentrale für politische Bildung, ich erinnere mich an die 90er Jahre, als ich selbst in der Schule war, war wirklich immer eine hervorragende Einrichtung, wo man hervorragend neutrale Informationen über die freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter bekommen hat. Da konnte man wirklich stundenlang drin stöbern. Mittlerweile ist dieser Teil nicht vollständig nicht existent, aber es ist eben sehr stark überlagert durch Themen Antikolonialismus, Trans-Thematik und so weiter, die eben dann der Chef da offenbar featuren möchte. Und das ist schlichtweg nicht die Aufgabe von staatlichen Institutionen. Und es zerstört letztendlich das Vertrauen eben in einen neutralen Staat. Ein neutraler Staat ist deswegen so wichtig, weil was die Regierung sozusagen macht, muss ja immer hervorgehen aus dem, was vorher bürgerdiskursiv in einen möglichst offenen Raum der Debatte eingespeist haben. Wenn jetzt der Staat über solche Institutionen wie NGO-Förderungen oder auch eben die Bundeszentrale für politische Bildung diesen Raum selbst präformiert, ja, dann drehen sich quasi die Legitimationsketten um. Dann hat der Staat im Grunde die Macht, dem Souverän auf mehr oder minder subtile Weise dann vorzugeben, was er denken und sagen darf. Und damit bröckelt im Grunde die Legitimation für ihn, da die ja immer nur von unten nach oben sozusagen erwachsen kann.
Genau, das wollte ich nämlich gerade aufgreifen. Da kommen wir zu den Kernideen und Forderungen. Dieser zentrale Gedanke von unten nach oben, ja, wie die Willensbildung stattfinden muss, das formulieren Sie. Aber was bedeutet das ganz konkret im Alltag einer Demokratie?
Das bedeutet eben, dass sich Bürger versammeln in ganz verschiedenen Diskursräumen erstmal. Das können Parteiveranstaltungen sein, Initiativen, Vereine und so weiter. Aber es spielt sich eben auch ganz viel vermittelt über die Medien ab. Ja, wir leben in komplexen Massendemokratien. Bei jeder Nation ist das im Grunde so. Das heißt, die zentralen Diskursschleusen sind die Medien, über die sich das dann vollzieht. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass Bürger sich, wenn sie sich sozusagen face-to-face begegnen, nicht selbst schon zensieren. Ja, Stichwort Kontaktschuld wird ja häufig aufgebracht. Oder dann muss man auch in bestimmten beruflichen Kontexten Angst um seinen Arbeitsplatz haben, wenn man bestimmte Meinungen äußert. Also das darf sozusagen auf der einen Seite nicht sein. Es muss ein Klima der freien und offenen Debatte herrschen, wo unterschiedliche Meinungen erstmal zugelassen werden. Und eine zweite Voraussetzung ist, dass die Meinungen, die dann aus der Bürgerschaft heraus erwachsen, dass die eben auch in den Medien einigermaßen ausgewogen aufgegriffen werden. Und auch das ist nachweislich nicht der Fall. Ja, also eine eindrucksvolle Umfrage vom letzten Jahr der TU Dortmund zeigt, dass 3/4 der befragten Journalisten eine rot-rot-grüne Präferenz haben. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn Journalisten rot-rot-grüne Präferenzen haben. Nur wenn das Mediensystem eben insgesamt so eine Unwucht hat, dann fühlt sich der Souverän auch nicht mehr repräsentiert über diese eben in Massendemokratien zentralen Diskursschleusen. Und das verstärkt dann wiederum auf der Face-to-Face-Ebene das Gefühl, ja, bestimmte Sachen, die darf ich nicht sagen, die kommen irgendwie nicht gut an. Und das ist alles für eine freiheitliche Ordnung kein guter Befund. Und da richtet sich eben die Berliner Erklärung dagegen.
Also das Wichtigste, der Staat soll sich raushalten und der Staat soll keine ungerechten Voraussetzungen schaffen, indem er einfach die ihm genehmen Meinungen fördert. Kommen wir mal zu denjenigen, die das Ganze anschieben und unterstützen. Die Liste der Unterzeichner ist ja breit gefächert, von Künstlern bis Wissenschaftlern. Wen wollen Sie mit der Berliner Erklärung konkret erreichen?
Wir wollen jeden erreichen, dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Meinungsfreiheit als ihr Grundpfeiler ein Anliegen ist. Wir sind jetzt 141 Erstunterzeichner, 21 Initiatoren. Zu den Initiatoren zählen zum Beispiel Norbert Bolz, der Kabarettist Kay Ray, Ulrike Gero ist dabei, der Philosoph Michael Esfeld, der Rechtsanwalt Ralf Höcker, Ulrich Vosgerau, Fabian Nicolai von der Achse, Jan Ristau, auch ein Anwalt. Und wir wollen eben vorangehen, wieder formulieren, dass im Grunde der Staat sich aus der Sphäre der Meinungsbildung herauszuhalten hat. Und zwar nicht deswegen, weil wir jetzt in irgendeiner bestimmten Weise staatskritisch wären oder dem System irgendwie kritisch gegenüberstehen würden, sondern weil das schlichtweg die Voraussetzung für einen intakten Staat ist, dass sich eben auf der Ebene unten, sag ich mal, unter den Bürgern in diesen Diskursräumen erstmal Meinungen frei bilden können, sich bürgerfrei assoziieren können. Und dann auch die Legitimationsketten nach oben hin dadurch gesichert werden. Und wir sprechen mit der Erklärung tatsächlich jeden an, dem genau das ein Anliegen ist. Bürger assoziieren sich frei, bringen, starten Diskurse und dann stehen dann eben Gesetze. Und das hat dann eben auch die volle Legitimität, die aus diesem unpräformierten Diskursraum erwachsen ist.
Sie haben die Namen selber schon genannt, beispielhaft. Esfeld, Bolz, Gero, das sind ja Namen, die auch Kontrafunkhörern durchaus geläufig sind und auch vielen, die, sage ich jetzt mal, eben in der medialen alternativen Blase unterwegs sind, einer gewissen Gegenöffentlichkeit. Die Frage ist, diese Personen, die wir jetzt gerade genannt haben, gelten jetzt zum Beispiel in den Mainstream-Medien als umstritten. Das muss natürlich für niemanden irgendetwas bedeuten, aber die Frage ist, wo ist die Anschlussfähigkeit über die Wagenburg der sozialen alternativen Medien hinaus? Also wie wollen Sie damit eine kritische Masse erreichen?
Erstmal würde ich sagen, dass jetzt der Inhalt auch der Berliner Erklärung erstmal für sich selbst steht. Also wer jetzt glaubt oder die These aufstellt, dass da irgendetwas problematisch wäre, das sind ja dann meistens so ganz vage Begriffe oder umstritten oder dass man sich da irgendwie entfernen würde von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der müsste das eben konkret zeigen am Text. Insofern ist es jetzt auf dieser inhaltlichen Ebene erstmal gar nicht so relevant, wer dafür eintritt. Ich finde, jeder, dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein Anliegen ist, der sollte dahinter stehen können. Sie sprechen aber natürlich einen sehr interessanten Gesichtspunkt an. Ja, der beschäftigt mich auch schon seit geraumer Zeit, weil es ist tatsächlich so, dass das Thema Meinungsfreiheit selbst zu einem umstrittenen Thema geworden ist. Ja, und das wiederum hängt eben mit der Unwucht des Mediensystems zusammen, mit der Unwucht, die daraus resultiert, dass der Staat massiv politisch einseitige NGOs und so weiter fördert. Das Thema Meinungsfreiheit hat selbst schon so einen Hauch des Komischen oder da treten nur Rechte dafür ein bekommen. Und die entscheidende Frage, die Gretchenfrage geradezu ist, wie kommt man da wieder raus? Und was wir eben versuchen möchten, und ich glaube, das ist uns in der Erklärung, wenn man jetzt auf die Erstunterzeichner blickt, auch gut gelungen, erstmal ein unter dieser sozusagen Lagerbildungsbedingung möglichst breites Spektrum an Personen abzubilden. Ich sage mal ein paar Personen, die zu den Erstunterzeichnern gehören. Da ist die Kabarettistin Lisa Fitz. Wir haben auch zwei Frauenrechtlerinnen an Bord. Aber auch Hans-Georg Maaßen. Wir haben Waldemar Hartmann dabei. Wir haben den Historiker Egon Fleig dabei, den Historiker Peter Höres. Dann Mitglieder der Hayek-Gesellschaft. Wir haben verschiedene Organisationen auch vermittelt über die Unterzeichner dann an Bord des Freiblick-Instituts, des Netzwerk Christa und so weiter. Und ich denke, dass wir unter der Bedingung, dass die Meinungsfreiheit selbst schon irgendwie als ein politisch gefärbtes Thema gilt, eine wirklich große Bandbreite an Personen unter der Erklärung versammeln können. Und jetzt im nächsten Schritt, wenn die Erklärung dann eben veröffentlicht ist, am 8.4., dann kann sich jeder, der möchte, auf der Webseite von Bündnis Redefreiheit das ist die Organisation, die das Ganze trägt und ins Leben gerufen hat, eintragen und sagen, ja, die freiheitliche Grundordnung und die Meinungsfreiheit als ihr Grundpfeiler ist mir eben ein zentrales Anliegen. Und da wählen wir jetzt nicht aus, selbstverständlich nicht. Uns ist einfach die freiheitliche Grundordnung ein Anliegen. Und da kann dann jeder eben seine Meinungsfreiheitsstimme sozusagen dafür bekunden.
Die Berliner Erklärung ist ein neuer Beitrag in dieser Diskussion. Am 8. April, nächste Woche Mittwoch, wird es eine Pressekonferenz dazu geben. Darüber sprach ich mit Dr. Christian Zeller. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Liebe Hörer, es gibt ja Orte, deren Geschichten man für absolute Märchen hält, so lange, bis man die Zeitung aufschlägt. Das sind Orte, in denen der gesunde Menschenverstand im Paragraphendschungel verloren geht und wo der Zollstock mehr Macht hat als der Bürgermeister. Markus Fahlefeld nimmt uns jetzt in seinem Kommentar des Tages mit an einen Ort, der einem bekannten Ort aus der deutschen Literatur verdächtig ähnlich sieht.
Schilda ist ein fiktiver Ort, in dem die Schildbürger wohnen. Einstmals bekannt für ihren Einfallsreichtum, wurden sie in die weite Welt entführt, um Fürsten und Königen als Ratgeber zu dienen. Schließlich ersannen die Schildbürger, sich dumm zu stellen, um endlich ihre Ruhe zu haben. So bauten sie ein Rathaus ohne Fenster und trugen das Licht in Säcken hinein. Die Erzählungen der Schildbürgerstreiche sind weltberühmt. Sie gehören zum deutschsprachigen Kulturschatz, weil sich in ihnen auf eine sehr deutsche Weise weltfremde Intelligenz mit ganz irdischer Blödheit paart. Der Bau eines Stadttores, obwohl es gar keine Stadtmauer gab, gehört ganz sicher zu den lustigsten Geschichten, deren Ähnlichkeit mit heutigen Ereignissen frappierend ist. Messerverbotszonen gab es zur Zeit Schilders noch nicht. Schilda ist zwar ein fiktiver Ort, Deutschland jedoch ganz real. Die weltfremde Intelligenz der Deutschen drückt sich oftmals in einer Vielzahl von sehr komplizierten Gesetzen aus. Die werden dann irgendwann so unübersichtlich, dass sie nicht zu mehr Sicherheit und Klarheit führen, sondern der irdischen Willkür Tür und Tor öffnen. Wenn Staat und Behörden etwas verhindern wollen, geben sie einfach ein Brandschutzgutachten in Auftrag. Das kann dann jede unliebsame Veranstaltung einer Oppositionspartei verhindern helfen oder sogar den Moscheebau zu Köln um Jahre verzögern. So traf es vor kurzem in der gar nicht fiktiven Stadt Frankfurt die Theobald-Ziegler-Schule, deren Schulgeländer nach penibler Abmessung durch das Amt für Bau und Immobilien genau 7 Zentimeter unterhalb der DIN-Norm blieb. 7 Zentimeter, die in dem 100 Jahre alten Schulgebäude jahrzehntelang niemandem aufgefallen waren und ergo niemanden gestört hatten. Passiert ist in all den Jahren ebenfalls nichts. Nun aber muss ein Sicherheitsdienst den Treppenaufgang der Schüler bewachen, was mit irgendwas um 3.000 Euro pro Tag zu Buche schlägt. Vor allem aber ist das Amt für Bau und Immobilien nun dazu übergegangen, jede Schule, in der noch nichts passiert ist, zu vermessen. Schilder lässt grüßen. Waren es in Frankfurt noch 7 Zentimeter, so hat die Stadt Reda-Wiedenbrück sogar die 8-Zentimeter-Latte gerissen. Dort war letztes Jahr das Schwimmbecken vermessen worden und das Becken unterhalb des 3-Meter-Turms war nicht tief genug, und zwar um 8 Zentimeter. Auch das war jahrelang niemandem aufgefallen, bis die Vertreter von Schilder mit Maßband und Gesetzesbuch anrückten. Schließung des 3-Meter-Turms stand genauso zur Debatte wie das Ausbaggern des Schwimmbeckens. Die Reda-Wiedenbrücker wollten sich das nicht gefallen lassen und so sprangen 1.000 von ihnen hintereinander vom 3-Meter-Turm, um zu beweisen, dass nichts passierte. Der Bürgermeister von Reda-Wiedenbrück gab daraufhin den 3-Meter-Turm in Eigenverantwortung wieder frei. Auch der kleine vogtländische Bahnhof Zwotental erlangt traurige Berühmtheit, weil die Deutsche Bahn den Bahnsteig 2 des mehr als 100 Jahre alten Bahnhofs sperrte. Natürlich aus Sicherheitsgründen, der Bahnsteig sei zu schmal. Das war auch niemandem in den vergangenen 100 Jahren aufgefallen, aber seit die Ingenieure aus Schilda nicht mehr Licht in Säcken ins Rathaus tragen müssen, haben sie halt Zeit zum Messen. Der kleine Regionalzug fuhr also ohne Stopp durch Zwotental, hielt dann am nächsten Bahnhof, wo die Zwotentaler dann eine Stunde warten mussten, um die Bahn zurückzunehmen, die am Bahnsteig 1 noch halten durfte. Bekannt wurde Zwotental als der umständlichste Bahnhof Schilders. All diese Beispiele haben eine lustige und zipfelmützige Seite, auch wenn die Verkomplizierung des Alltagslebens ganz offensichtlich Aufgabe von Schilders Ingenieuren geworden ist. Nun reden alle übers Sparen und den Gürtel enger schnallen und da hört der Spaß leider auch auf. Denn natürlich sind all diese Beispiele auch Sinnbild für die eklatante Verschwendung von Geld und Ressourcen. Und da haben wir über den Fall einer 14-jährigen islamistischen Gefährderin aus Paderborn noch gar nicht gesprochen, die enorme Kosten verursacht, da sie rund um die Uhr von zahlreichen Einsatzkräften bewacht werden muss. Wegen Strafunmündigkeit könne man sie nicht wegsperren, heißt es. Oder der Fall von Huso B., einem bosnischen Asylbewerber, der bereits seit 2003 ausreisepflichtig ist, seitdem aber lieber mehr als 100 Straftaten beging und gar nicht erst abgeschoben wurde. Nun hat er insgesamt 8 Kinder gezeugt und während seine Strafakte kontinuierlich weiter wächst, kassiert er 7.000 Euro monatlich als Stütze. Mehr als 400 Jahre ist das Buch über die Schildbürger bereits alt. Es hat sich wenig geändert seitdem, nur dass Schilders Politiker heute viel enormere Summen zum Verprassen haben und niemand mehr die skurrilsten ihrer Einfälle aufschreibt. Hiermit ist der Chronistenpflicht zumindest ansatzweise Rechnung getragen.
Das war der Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Donnerstag, den 2. April. Wie sieht eigentlich die Energieversorgung der Zukunft in der Schweiz aus? Noch mehr Windräder vielleicht? Vielleicht aber auch nicht, denn der Schweizer Ständerat hat jetzt etwas Interessantes angestoßen, denn er will das Verbot für den Bau neuer Atomkraftwerke aus dem Gesetz streichen. Das heißt, Kurswechsel in der Energiepolitik. Dazu ist die Physikerin Dr. Irene Eggerter in der Schweizer Stunde zu Gast. Einen Kurswechsel gibt es vielleicht auch in Sachen Islamisierung im Freibad, denn der Kanton Genf hat Badevorschriften erlassen, die ein faktisches Burkini-Verbot bedeuten. Dazu ist die Islamismus-Expertin Saida Keller zu Gast. Die Schweizer Stunde mit Corinna Ziegerli hören Sie um 11, 16 und 22 Uhr. Ich bin Gernot Danowski. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse bedanken. Tschüss! Machen Sie es gut und bis bald.